Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Großes Expertenwissen ist direkt zu Beginn gefragt. Wenn wir dieser Episode ein Pokémon widmen sollten, welches wäre das, Alex? Was fällt dir ein?
Nope, kannst du direkt knicken? würden wir noch uns innerhalb der 151 Episoden der ersten befinden, dann wäre ich dein Mann. Ah. Kanto-Region, easy. Alle 150 aus dem FF, 151, no problemo. Nur die richtige Reihenfolge wird schwierig. 233 bin ich leider raus.
Das heißt, du bist aber schon Pokémon-Fan, ne? Hatten wir da mal drüber gesprochen?
Durchaus, ja.
Nicht ins Digimon-Lager irgendwann gerutscht oder sowas? Oder auch?
Nie final.
Da gibt's
weiß ich, wer Greymon und Wargreymon ist? Ja. You tell me.
Oh Gott, nee. Ich kann da leider gar nicht reindiven. Ich hab da gar keine Aktien drin. Außer, dass ich damals die allererste Pokémon-Zeichentrick-Folge gesehen habe, weil es ja hieß, ne, damals in Japan gab es ja diese Epilepsie-Warnung, wo noch die Kinder umgefallen sind. Und dann wollte ich wissen, wie sieht es bei uns aus und passiert mir das auch? Aber war ja schon ein Scherz.
Leider
damals.
Nicht.
Leider nein. Abgeerdet direkt fürs ganze Leben. Ich sag dir mal, um was es geht. Und zwar das offizielle Pokémon 233 ist Porygon 2.
Ich wollte gerade sagen, Porygon ist in den Original 150. Es gibt ein Porygon 2.
Ja, es gibt ein Porygon 2. Also was immer
prüfe das auch
ist. Ja, ich kann dir sogar vorlesen, was das Alex. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Blau und Rot. Gab ja immer diese Blau-Rot-Unterscheidung. Ne? Aber da kannst du wahrscheinlich auch mehr dazu sagen. Aber Blau, dieses künstliche Pokémon entwickelte sich mit Hilfe neuester Technologie. Manchmal zeigt es Reaktionen, die nicht einprogrammiert sind. Da kann man ein bisschen auf uns auch so ein bisschen reflektieren und anlegen, glaube ich. Aber dann gibt es noch die rote Variante. Diese verbesserte Version von Porygon wurde für die Erschließung anderer Planeten gebaut, jedoch kann sie noch nicht einmal fliegen. Das ist ein bisschen eine harsche Beschreibung, ne?
Geht. Auch interessant zu wissen, dass sie hier eine dreistufige Entwicklung eingeführt haben in der nächsten Generation. Ne? Von nach Porygon 2 kommt ihr dann Porygon Z.
Ja.
Gut zu wissen.
Was auch immer, Alex.
Also Bildungsauftrag erfüllt.
Das werde ich auf jeden Fall schon sagen. Fun Fact, Pikachu ist Nummer 25, wenn du die Reihenfolge nicht ganz hinkriegst.
Was ist los mit dir? Ja, redest du denn mit mir heute?
Das musste ich doch jetzt auch nochmal abgleichen. Na gut, dann lass uns doch den Pokéball werfen, um unsere ZuhörerInnen einzufangen und einmal mit in Folge 233 zu nehmen. Wir starten gleich wie gewohnt mit unseren höchst individuellen Reviews, bevor wir uns aktuellen News widmen. Da geht's diesmal auch um Tiere. Die haben ihre letzte Evolutionsstufe allerdings leider nicht überstanden. Natürlich begutachten wir auch wieder Trailer. Zwei Serienprojekte liefern ausreichend Cyberpunk-Stoff. Olivia Colman bekommt demnächst einen bizarren Liebhaber aus Holz. Batman jagt nun auch im Live-TV Verbrecher und vieles mehr. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Upp.
Genau.
Das ist brainwashed, sorry.
Ich sag dir eins, wenn ich nochmal als Ash mich auf die Reise begeben müsste, mir ein Starter-Pokémon aussuchen müsste und mich auf den Weg machen sollte, die 6 Orden zu sammeln, dann würde ich mir wünschen, dass du, mein lieber Ronny, mein Gary wärst, mein großer Rivale, den ich während meiner Reise immer wieder treffe und wo es dann irgendwann zum großen finalen Showdown kommt. Das wäre ganz toll. Aber da uns das nicht vergönnt ist, diese epische Reise, freue ich mich trotzdem, dich heute hier in Episode 233 begrüßen zu dürfen.
Danke für diese charmant, leicht feindliche Anmoderation, Alex. Wir wären ja deine Rivalen. Würde es überhaupt funktionieren?
Du weißt doch, wie das ist, dieses kennst doch die Story-Arcs, oder? Die Rivalen und dann
aber eigentlich,
Shake Hands, bis die Wehen kommen und eigentlich beste Freunde und bla und.
Aber ich dachte, ja doch, jetzt kann ich es besser nachvollziehen. Ich dachte aber gerade ernsthaft, dass du mich als dein Pokémon quasi einführen wollen würdest.
Ach Gottchen, nee, lieber nicht.
Nee, ich dachte schon, so, dass du so weit gehst, dass ich quasi als Ronmon oder so immer an deinem Pokéball an deiner Seite. Hätte ich aber tatsächlich auch, glaube ich, nicht so gut gefunden.
Setz dich gerne hier auf mein Ledersofa, auf mein virtuelles und erzähl mir doch mal, als welches Pokémon du dich siehst, Ronny.
Und warum du dich so oft in deinem Pokéball versteckst.
Genau, zurückziehen möchtest.
Ja, genau. Ich möchte immer Pokéball. Pokéball möchte ich immer sagen. Klingt schon fast wie ja, Pokéball. Direkt kommt mit so. Oh, ich hätte gerne Pokéball. Lecker, genau. Ramen.
Mit Schuss.
Auch das ist okay, ja.
Gut.
Ja, gut.
So, ich sehe schon, bei dir ist das, ich wollte gerade sagen, ich sehe schon, bei dir ist das relativ schwierig mit dem Pokémon-Smalltalk.
Naja, komm, ich habe das Beste rausgeholt, ne? Aber irgendwann erlischt bei mir auch die Lunte. Also so gesehen, ne? Mein T-Shirt, glaube ich, geht gleich in Flammen auf, aber ich will nicht schon wieder vom Wetter reden, deswegen.
Das machen wir auch nicht. Was wir stattdessen machen ist, wir reden über die Ruckzuck-Reviews, die wir heute mitgebracht haben. Und da hast du eine ganz starke Finte heute gelegt, ja?
Ja.
Und hast dreimal Nachklapp mitgebracht oder sowas. Wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es so viel Nachklapp überhaupt gibt. Klär mich mal auf.
Es gibt bestimmt einiges an Nachklapp-Potenzial. Nee, aber ich wollte dich ein bisschen an der Nase rumführen. Ich hab quasi drei Reviews dabei, aber wird jetzt nicht bei jeder in die Vollen gehen, sondern da ist ein Nachklapp dabei, da ist eine Gegenüberstellung dabei, wo du dich mit reinhängen kannst und dann ist noch eine richtige Review dabei, die ich aber kurz machen will, weil aus Gründen.
Was bedeutet das denn für meine Review?
Ich würde dich wieder.
Wo finde ich mich wieder?
Also in meinem Review-Konzept auf meiner Map, die ich mir heute hier auf dem Boden ausgebreitet habe und mit roten Fäden versucht habe, dein Passbild irgendwo unterzukriegen.
Mhm.
Ja. Würde ich vorschlagen, ich würde dich wieder sandwichen in die Mitte rein.
Okay, dann leg doch gerne deinen Aluhut jetzt ab und dann kredenz uns doch gerne mal deinen ersten, ich weiß nicht, startest du mit dem Nachklapp?
Ich würde mit meiner eigentlichen Review heute beginnen.
Oh, okay. Ja,
ja, und
die du kurz halten wolltest.
Die ich versuche kurz zu halten, kretsch mir kurz rein, aber so wie ich den Aluhut quasi gerade ablegen sollte, setze ich ihn mit der anderen Hand wieder auf, denn ich habe mitgebracht Disclosure Day. Der Tag der Wahrheit, der letzte Steven Spielbergo.
Senior Spielbergo.
Ja, richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass du den auch schon eingeschoben hast?
Leider noch nicht, aber er steht quasi, ich glaube, der ist in den Top 3 der gecuten quasi nächsten Titel.
Okay.
Tatsächlich.
Dann lass mich.
Da ändert übrigens auch deine Review heute nichts.
Nee, das ist auch okay. Ist ja ein Spielbergo, von daher würde ich den auf jeden Fall auf deiner Watchlist da lassen. Dann passt es noch besser, wenn ich mich versuche, kurz zu machen.
Ja.
Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also es geht da nicht primär, aber um eine Fernsehmeteorologin namens Margaret Fairchild, die wird während einer Live-Sendung von einem unerklärlichen Phänomen erfasst. Parallel versucht der Cybersicherheitsexperte Daniel Kellner oder Kölner Beweise über außerirdische Leben und eine jahrzehntelange Vertuschung öffentlich zu machen. Dabei geraten beide ins Visier der geheimnisvollen Organisation Wardex, die verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. So, haben wir so oder so ähnlich schon im ersten Trailer gesehen, ne? Hatten uns dann aber, glaube ich, auch gemeinsam versucht, bei den anderen Trailern so ein bisschen zu ducken, weil die tendenziell schon vielleicht ein bisschen zu viel von der Handlung irgendwie präsentiert hätten. Das Ding kam ja am 20. Juni schon in die Kinos, also läuft jetzt langsam beim VOD rein. Ich habe es jetzt noch als quasi Kino-Nachklapp mitgebracht. Jetzt passt es endlich mal hier in diese Episode rein. Also Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, relativ großes Cast, ein großer Regisseur. So, Spielberg, da hatte ich jetzt automatisch ein bisschen größere Erwartungen. Und ich fange direkt mal an, weil der Film Spielberg untypisch, möchte ich ein bisschen meinen, direkt mit der Story anfängt. Es gibt keine große Eröffnung, es gibt keine Story, es gibt kein Plot, der dich abholt im Sinne von, das ist das Setting und danach gehen wir zu unseren Hauptcharakteren und fangen mal so ein bisschen an, dann das große Ganze aufzugleisen. Und das fand ich so, ist ein kleiner Vorbote, fand ich, für das Pacing-Problem, was der Film hat. Und damit greife ich jetzt schon sehr weit vor. Denn ich finde, zuerst nach einer Viertelstunde kommt man zu Emily Blunt und ihrer Person. Und das fand ich wesentlich besser, wie ihr Story-Arc und ihre Geschichte quasi da reingebettet wird. Und das fand ich direkt wesentlich spannender und hat mich direkt ein bisschen mehr abgeholt. Aber generell fand ich immer wieder bei dem Film so, ja, aber wann kriege ich den jetzt eigentlich mal als Zuschauer wirklich so konkreter, ein bisschen gestraffter erzählt, um was es geht? Und das fand ich halt einfach nicht so gut, wie gesagt, vom Pacing. Dafür war es einfach zu breit und zu schleppend erzählt ein Stück weit. Und viele Szenen, fand ich, wirkten konstruiert, ein bisschen plump oder habe ich so oder so ähnlich halt sowieso schon irgendwie mal 10-mal irgendwo besser gesehen. was dazu dann noch kommt. Ich dachte immer so, naja, es wird ja aber so erzählt, das ist eine riesige Verschwörungstheorie, ganz viele Charaktere und Background-Geschichten. Aber im Endeffekt erkennt man dann spätestens am Ende und während des Films eigentlich schon, die Geschichte ist ja gar nicht so komplex. Die Charaktere gehen eigentlich gar nicht so tief in ihre Entwicklung. Und das Ganze, wie es erzählt wird, bietet eigentlich gar nicht so viel Masse, dass man sagen kann, ah, deswegen hat der Film sich jetzt über 2 Stunden Zeit gelassen, das so zu erzählen, wie er es eben erzählt. Und dann, und da gehe ich jetzt schon ein kleines bisschen in das Spoiler-Territory. Ich weiß gar nicht, ob ich es so grob ausholen kann, aber man hat ja am Anfang gesagt, das ist so ein Spielberg, so ein klassischer Alien-Film. Ne? So,
ja.
Genau. Mhm. Und die letzten 20 Minuten zieht er in Spielberg auch ein gutes Stück noch vom Leder, was das angeht. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber die Aussage, die er dann mit seiner Geschichte da so ein bisschen da reinkumuliert in das Ende, das fand ich zu überdramatisiert, das fand ich zu offensichtlich. Es war dann schon über die Lauflänge des Films klar, in welche Richtung das geht, hat dann aber im Nachhinein auch ganz viele Logiklöcher für mich aufgemacht, wo ich dann immer wieder Szenen hinterfragen musste, ja, aber warum haben sie denn ihre gestohlenen Geheimdaten vorher nicht schon veröffentlicht und warum haben sie das jetzt so ausgespielt und die und die und die und die Charaktere, warum wurden die denn in ihrer Vergangenheit so und so manipuliert? Und das Schlimme dabei, das Schlimme ist, dass das halt alles Fragen sind, die nicht aufgeklärt werden, sondern dass ich dann schon so starke Indiana Jones Kristallschädel-Vibes hatte.
Oh, nee, dass, mach das nicht mit mir jetzt.
I'm so sorry, aber es also es wird wesentlich konkreter dir etwas gezeigt am Ende, aber dieses, naja, aber was es jetzt tatsächlich war, das kannst du jetzt mal schön mit deinen Freunden diskutieren, denn das ist so eine krasse Mythologie, da kannst du jetzt ein bisschen freidrehen, wenn du möchtest. Aber die habe ich einfach nicht gefühlt, diese Mythologie, sondern es war mir einfach zu groß aufgezogen für das, was letzten Endes eigentlich erzählt wurde. Ansonsten Spielberg-mäßig, der Film sieht groß aus, da sieht professionell aus, da denkst du jetzt nicht, dass es ein kleines Kinoprojekt ist. Mir haben so ein bisschen die Wow-Momente gefehlt, weil so gefühlt ist der Film ein bisschen vor 10, 15 Jahren stehen geblieben, was Color Grading angeht und die ganzen Lens Flares. Also sieht ein bisschen wie ein J.J. Abrams Film vor 15 Jahren aus. Da ist mir so ein bisschen die Spielberg oder Janusz Kaminski, sein Kameramann, so die Handschrift ein bisschen verloren gegangen. Gibt dann auch so eine Action-Sequenz mit so einem Auto am Zug und so ein Schubidu, da dachte ich auch so, oh nee, das ist, also irgendwie holt es mich gerade gar nicht ab. Und ich glaube, so für Hirn aus, Popcorn mit der Familie geht es wahrscheinlich gut durch. Aber puf, ich habe mich richtig, richtig hart schwer getan, musste mich auch mal mit meiner besseren Hälfte abgleichen und wir sind so Shake Hands dann da rausgegangen. Und insgesamt muss ich sagen, für Spielberg ist es echt deutlich zu wenig, was ich da gesehen habe und für mich echt kein guter Film. Und ich habe dann ein bisschen lange gerungen, aber dachte so, boah, den müsste ich mir nicht nochmal geben und habe echt nur 2,5 von 5 Sternen gegeben für Disclosure Day.
Hm, krasse Sache.
Also streich das mal, wenn du den Film startest, was ich gerade gesagt habe, aus deinem Gedächtnis und guck den nochmal völlig wertefrei. Internet sagt, ja, nee, stimmt nicht so ganz. 6,5 bei IMDb ist jetzt so okayisch. 79% und 70% bei Rotten Tomatoes. Und hat auch schon wieder 240 Millionen eingespielt bei einem Budget von 115. Ist jetzt nicht, nicht gigantisch.
Da wird keiner glücklich mit, glaube ich.
Ja, aber nee. Ich bin einer von denen, die da definitiv auch nicht glücklich rausgegangen ist.
Okay, verstehe. Ja, schade, aber vielen Dank. Soll ich jetzt erstmal übernehmen oder willst du direkt nochmal weiter schießen?
Nee, ich wäre soweit durch und würde jetzt quasi den mittleren Sandwich-Part wieder an dich geben, in der Hoffnung, dass du jetzt nicht zu deprimiert bist mit meiner Einschätzung und Vorwarnung zu Disclosure Day.
Hm, erstmal nicht, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es dich freut oder ob es dir zu exotisch ist. Ich habe Animationen mitgebracht.
Ach, toll.
Animation Langformat. Die auf Paramount Plus streamt, wenn man da ein Abo hat. Ansonsten kann man den Film auch auf Prime kaufen. Und zwar habe ich mitgebracht Avatar Aang, The Last Airbender. Den Avatar Kinofilm, der jetzt über viele Jahre in Arbeit war und am 25. Juli erschienen ist.
Das ist haben wir da mal drüber gesprochen, weil da klingelt gerade gar
tatsächlich
nichts.
Tatsächlich nicht, aber Avatar kennst du ja an sich, ne? Die Animationsserie. Ja, die habe ich für mich persönlich ein Stück weit auf den Podest gestellt. Die würde ich in einem Atemzug mit Arcane nennen.
Ja.
Also beste.
Hat ja auch einen extrem hohen IMDb-Score, ne? Da hast du mich ja schon mal abgeholt.
Ridiculous, ja. Und entsprechend habe ich mich schon gefreut. Der Trailer sah relativ lecker aus, was die Animationsqualität betrifft. Und da würde ich auch direkt mal einsteigen. Worum geht's denn hier nämlich? Die ganzen Charaktere, die man lieb gewonnen hat, die kriegen nochmal relativ schnell eine Introduction, falls man die Serie nicht gesehen hat oder sollte man natürlich gesehen haben, falls man sie aber lange nicht gesehen hat, ist ja schon was her, bekommt man nochmal so einen ganz kurzen Auffrischer und die sind jetzt alle erwachsen.
Ah.
Und die Welt hat sich so ein bisschen weiter bewegt, weiterentwickelt, auch dank des Happy Ends, Spoiler, dass man ein Stück weit im Rahmen der Originalserie bekommt. Das bedeutet, die Figuren sind tatsächlich alle erwachsen, sehen alle ein bisschen anders aus, haben alle einen Punkt in ihrem Leben, wo sie gerade sind. Alle haben auch neue Voice-Over-Sprecher erhalten. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, weil theoretisch sind ja die Original-Voice-Over-Sprecher ja mitgewachsen und jetzt auch alle ein bisschen älter und hätte man theoretisch ja vielleicht versuchen können, das irgendwie funktional zu kriegen.
Waren denn das überhaupt Jungdarsteller? Meistens sind Synchronsprecher ja dann einfach, verstellen sie ja nur ihre Stimme.
Jein, und genau. Jein, aber jetzt hätte man ja sich nie mehr verstellen müssen, jetzt sind sie erwachsen.
Ja, eben. Weißt du? Und, aber gibt es da einen Grund, hast du das irgendwie rausgelesen?
Nee, habe ich jetzt nicht irgendwie groß rausbekommen. Der bekannteste Vertreter hier als Zuko, der Feuerlord, ist Steven Yeun noch zu nennen. Der ist ja gern gesehener Voice-Over-Kandidat.
Hashtag Invincible, ne?
Korrekt. Der Plot ist erstmal relativ schnell erzählt. Der Aang, der Avatar, ist der letzte Windbändiger auf der ganzen Welt. Das war auch Thema schon der Originalserie. Und aus diversen Gründen, ist jetzt auch völlig egal, findet er im Eis, verschollen seit Jahrtausenden, einen zweiten Windbändiger, der ihm erklärt, hier, da gibt's versteckt auf einer Insel, ist jetzt auch kein großer Spoiler, gibt so einen magischen Stab und mit dem können wir weitere Windbändiger oder nachträglich Leute, die keinerlei Fähigkeiten bekommen haben, die es in dieser Welt tatsächlich auch gibt, zu Windbändigern machen und sozusagen die Elemente wieder ins Gleichgewicht bringen. Und dann wird alles großartig. Und
also wenn er gut erzogen worden wäre, würde er da nicht mitgehen. Weil wenn ein Fremder kommt und sagt, auf einer Insel ist ein magischer Stab, komm mit.
Aber er fühlt sich sehr alleine.
Das macht's nicht
und
besser.
Und endlich findet er jemanden von seinem Volk.
Okay, gut. Erzähl weiter.
Und dann gibt es ein Plot um Freundschaft und um Verrat. Und ich bin ehrlich mit dir. Ich fange jetzt mit dem Negativen an. Der Plot schlussendlich ist unter aller Kanone.
Oha.
Du siehst jeden Twist meilenweit auf dich zukommen. Es sind viel zu viele Red Flags schon eingestreut auch, dass überhaupt gar nichts überraschend passiert. Und selbst wenn, die Art und Weise hat man so und so ähnlich schon x-mal in diversen Film- und Serienauswertungen gesehen. Ich war an keiner Stelle überrascht. Das hat mich massiv enttäuscht. Aber
magischer
das,
Stab.
Was du da audiovisuell geboten bekommst, da haben mir die gesamte Laufzeit, die Stunde 40, nicht aufgehört, die Ohren zu schlackern. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diesen Transfer kennst, wenn ein Serienformat in Kinoqualität gehoben wird und da irgendwie 20 Jahre auch dazwischen liegen und ich hatte da zumindest das Gefühl, an keiner Stelle irgendwie einen Shortcut versucht hat oder irgendwie Geld sparen wollte. Jede einzelne Einstellung sieht teuer und gewollt aus, Partikel auch in der Luft, Unschärfen, das Grading, die Effekte, es ist einfach ein absolutes Fest für die Sinne gewesen, ich hatte ganz, ganz große Freude, es hat mich mega gefreut, das so zu sehen, ich würde mir fast sagen, ein Remake in dieser Qualität der Originalserie, würde ich dir sogar sagen, jo, wo muss ich unterschreiben? bitte machen, ich war wirklich hin und weg, ganz, ganz großes Tennis mit einem ganz tollen neuen Voicecast, die das machen und auch der verschollene Windbändiger, hier übrigens gesprochen von Dave Bautista, macht auch einen ganz tollen Job, ganz, ganz tolle Range, was das Voice-Over betrifft. Also das heißt, was ich sagen will, Audio, Video, das Editing, das ist alles allerhöchste Güte, hat mich super glücklich gemacht und deswegen bin ich so komplett zwiegespalten, was diesen Film betrifft.
So ein bisschen so Style over Substance, oder wie?
Das ist 100% genau das Fazit, das man hier kommen lassen muss. Es ist aber mehr als das, weil am Ende des Tages ist es trotzdem, und deswegen komme ich auch gleich zu meiner Wertung, es ist Style over Substance. Es ist absolut brutal, es ist eine nahezu perfekte Präsentation audiovisuell, gepaart mit einer unter aller Kanone Story. Was es aber auch ist für dich als Zuschauer eine Reunion mit Figuren, die du über, ich weiß gar nicht, hunderte Folgen, ja, die Originalserie hatte, liebgewonnen hast und die jetzt zu sehen, wie sie erwachsen geworden sind, zu welchen Personen sie herangewachsen sind, welche Tugenden sie damals ausgemacht haben, die sie jetzt immer noch beherbergen. Das war einfach schön zu sehen. Das ist wie ein alten Kumpel, den du nach vielen Jahren wieder triffst. Und das war einfach so eine große Freude, dass ich am Ende des Tages trotzdem bei einer Gesamtwertung von 4 von 5 Sternen rauskomme und sage, yo, wenn du diese Serie gesehen hast und die auch nur ansatzweise okay oder gar gut oder gar Meisterwerkstatus empfunden hast, dann musst du diesen Film sehen.
4 von 5 trotz Story und vorhersehbaren Twists. Ja. Ist das jetzt Objektivität oder ist da schon ein bisschen der Fanbonus mit drin?
Es ist der Fanbonus drin, deswegen habe ich diesen letzten Satz gerade ganz klar als Disclaimer mit reingepackt. Okay. Ich glaube, wenn du die Serie nicht gesehen hast, dann kriegst du hier deutlich weniger raus. Dann macht sie aber auch nur bedingt Sinn, glaube ich. Mhm. Zielgruppenmäßig auch, wenn du da die ersten 10 Minuten nochmal so ein bisschen versucht wirst aufzugleisen. Aber das lässt sich dann auch gar nicht so connecten tatsächlich mit den Figuren. Und dann funktionieren, glaube ich, auch viele Handlungsmomente, wo du sagst, warum macht er das jetzt? Wieso reagiert er so? Macht viel mehr Sinn, wenn du den Kontext der Serie hier hast.
Okay.
Schränkt vielleicht auch die Zielgruppe ein bisschen ein, für den der Film ultimativ funktioniert und klickt.
Mhm.
Aber hier wäre mehr drin gewesen. Also hier hätte man wirklich zaubern können, wenn das Skript es auch hergegeben hätte, weil alle anderen Departments haben gezaubert und hätten es hergegeben. Und von daher ist es ein kleines bisschen schade, aber gleichzeitig ist es auf keinen Fall per se schlechter, komplett schlechter Film. Und ich meine, so ein paar Stereotypen und Tropes gibt es ja nicht ohne Grund.
Okay, habe verstanden. 4 von 5
ist, glaube ich, spiegelt das, glaube ich, angemessen wider. Wenn du noch wissen willst, das Internet sieht das einigermaßen ähnlich. Eine 7,8 steht da gerade beim IMDb, also nah an meiner Wertung, glaube ich. Und der Rotten Score sagt 89 Kritiker, 99 Zuschauer.
Oha.
Und von daher sollten wir vielleicht irgendwann aufhören, diesen Rotten Score ranzuziehen, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle dir immer die gleichen Ratings.
Mhm. Ja, das ist gefühlt sind es immer, entweder ist es die gleiche Mittelstufe oder es ist ein Extrem in die eine oder in die andere Richtung.
Yep. Hast du die Serie gesehen, wenn ich fragen darf?
Nee, aber meine bessere Hälfte kann den Intro-Song auswendig mitsingen und hat mir das letztens auch das einmal demonstriert.
Also die Intro-Melodie, wenn dieses Thema, das ist ja wirklich auch ein gutes Thema, wenn das einmal drin hier ist, auch im Film das erste Mal angestimmt wird, der Score ist nämlich auch fantastisch, dann ist auch instant Gänsehaut.
Okay.
So gut ist es. Und es gibt ja auch diese Netflix-Serie, die jetzt in der zweiten Staffel läuft, die Realverfilmung.
Ja.
Und nachdem die erste Staffel ja sehr gut war, kommt die zweite aktuell ja eher nicht so gut weg.
Ja, also ich stünde noch auf meiner Liste, aber mit Anime-Serien, da bin ich ehrlich gesagt noch nie so warm geworden. Eher wirklich so Anime-Filme, weil ich weiß, dann so nach 2 Stunden ist das durch.
Yes, aber es ist ja kein pauschaler Anime, ne? Also das sei ja noch dazu gesagt hier, das ist ja eine westlich produzierte Serie, die diesen Anime-Stil beinhaltet. Und es ist auch ganz wichtig, die Original-Schöpfer der Serie, die waren, das ist für mich ein Stück weit ein Muss, waren hier als kreative Köpfe und Produzenten und so weiter und Schreiberlinge auch mit an Bord.
Okay.
Und haben da sozusagen ein bisschen ihren Segen auch gegeben.
Also ich habe einen Antrieb im Haushalt, vielleicht,
du wirst unmöglich enttäuscht sein.
Vielleicht kommt irgendwann der Rerun und dann setze ich mich daneben.
Ja, so, aber erzähl mal, was hast du denn jetzt noch mitgebracht?
Ich habe noch was mitgebracht, da hast du in der letzten Episode schon gesagt, hast du gesehen, willst du aber nicht unbedingt drüber reden, deswegen bringe ich es jetzt noch mit. Und zwar habe ich Backrooms noch hier mitbringen wollen, damit wir es einmal haben, weil es ist ja immer noch so ein halber heißer Scheiß. Ich würde es aber gerne 0,5 und 0,5, damit wir diese 3 0,5 haben, ist so kompliziert, möchte ich es gleichzeitig einmal mit Obsession gegenüberstellen, weil das wäre mein Nachklapp, den ich heute auch noch dabei hätte.
Ja, dann Stage is yours.
Okay, ich versuche mal loszurennen und dann hakst du einfach rein. Hakst einfach rein, Alex, ne? Und zwar,
Du musst mir sagen, wenn ich Mist erzählt habe das letzte Mal. Das ist ganz wichtig.
Da habe ich vielleicht nicht so viel Angriffsfläche. ich fange mal an. Also Backrooms kam am 18. Juni in die Kinos. Du hast letztes Mal über Obsession gesprochen. Beide irgendwie Horrorfilme, beide junge Regisseure, die auf YouTube oder mit Kurzfilmen angefangen haben, beide fast zur gleichen Zeit ins Kino gekommen. Jetzt hier Backrooms von Kane Parsons, der hat quasi dieses creepy Pasta, neonfarbene Dingens audiovisuell zum ersten Mal vor Jahren als Webserie aufgesetzt und durfte jetzt hier auch direkt seinen eigenen Kurzfilm.
Ja. Mit 18, 19, war das Alter zu den Dreharbeiten des Langformats nur mal noch ergänzt.
Genau,
wir hatten in der letzten schon gaga, ey.
Ja, wir hatten in der letzten Episode schon drüber gesprochen, also jetzt, glaube ich, 19 oder sowas, oder nicht viel älter auf jeden Fall, also schon beeindruckend. Um was geht's bei Backrooms? Ganz grob, Clark, der Besitzer eines heruntergekommenen Möbelgeschäfts, entdeckt im Keller seines Ladens einen geheimnisvollen Zugang zu einem scheinbar endlosen Netzwerk aus verlassenen, miteinander verbundenen Räumen. Backrooms, hallo. Nachdem er immer stärker von diesem unmöglichen Ort besessen wird und schließlich verschwindet, begibt sich seine Therapeutin auf die Suche nach ihm und stellt fest, dass in den Backrooms weit mehr lauert als nur endlose leere Gänge. So, jetzt versuche ich das mal ein bisschen gegenüberzustellen, Backrooms und Obsession, und versuche das mal so ein bisschen einzusortieren. Also, gleiche Regisseure mit dem Web und Background, beide ihre ersten Filme jetzt gemacht für das Kino, haben wir gerade schon geklärt. Backrooms, also Kane Parsons, der ja auch die Original-Webserie eben gemacht hat, der führt die Ästhetik und Atmosphäre, finde ich, konsequent hier in Spielfilmlänge weiter. Das funktioniert eben stark über diese liminalen Räume, leere Unbehagen, das Nicht-Gezeigte. Ne? Also der Horror entsteht oder soll entstehen über das, was du im Kopf hast, als durch klassische Genremittel. Ne? Also verstärkt, finde ich. Du hast eine sehr ruhige Erzählweise, es ist klein, unaufgeregt. Und genau das macht für mich so einen großen Teil des Reizes per se aus bei diesem Film. Visuell und technisch finde ich es sehr stark. Du hast gute Effekte, wenn sie mal da sind. Ich finde, es ist eine gute, bedrückende Atmosphäre. Und du hast natürlich auch einen namhaften Cast. Also es wirkt alles sehr solide erstmal aufgestellt. Besonders finde ich die Idee, dass jetzt zusätzlich zur Webserie, ich kenne sie nicht komplett im Detail, ich habe nicht alle, ich weiß nicht, 20 Filme gesehen, dass es sich jetzt hier nochmal ein bisschen stärker darum dreht, wie die Realität in die Backrooms und die Backrooms in die Realität sich hineinspiegeln. Öffnet wahrscheinlich nochmal eine neue Grundlage, die Diskussionsgrundlage für die ganzen Reddit-User. Und das Wordbuilding lädt sowieso halt generell dazu ein, weiter zu rätseln, alle Kurzfilme nochmal zu gucken, neue Theorien aufzustellen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, entwickelt Parson seine Erzählweise aber deutlich weniger weiter, was jetzt zum Beispiel die Kurzfilme angeht. Also du hast zwar für 2 Stunden Worldbuilding und das ist ganz interessant, wie gesagt, aber dem Film fehlt so stellenweise so ein neuer eigener Drive, möchte ich meinen. So, für Kenner der Backrooms ist es vielleicht zu wenig Neues oder beziehungsweise werden weitere Fragen gestellt, als dass Antworten gegeben werden. Vielleicht weiß der Film selbst aber auch nicht, wo die Backrooms letzten Endes hinführen sollen. Und die Frage, die sich mir auch stellt, kann man dieses Konzept überhaupt sinnvoll zu Ende erzählen, wenn man auch jetzt gerade noch in dieser jungen Phase ist? Wer aber definitiv klassischen Horror erwartet, Gore und Monster und permanente Bedrohungsszenarien, der dürfte, glaube ich, hier enttäuscht werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, was ich in meinem Freundeskreis mitbekommen habe, dass die Leute meinen, wir haben Backrooms gesehen, aber ist irgendwie nicht so geil. Ich muss aber sagen,
da würde ich kurz einmal ergänzen, ähnlich, bevor du dann da zu deinem Fazit kommst vielleicht. So ging es mir auch ein Stück weit. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ich saß da und dachte mir, hätte ich jetzt die Miniserie oder die Webserie sehen müssen, damit ich hier aus diesem Spielfilm was bekomme, aber für wen ist dann die Zielgruppe? Gleichzeitig dachte ich mir, ist es aber tatsächlich so viel Plot war es ja jetzt auch gar nicht, wo ich mir dann dachte und die Frage gestellt habe, die du gerade gesagt hast, ist es dann für die Kenner und die Reddit-Leser und Schreiber zu wenig? Aber für wen ist dann der Film? Und ja, also ich hatte meine Probleme mit dem Pacing tatsächlich.
Ja.
Also mir war der Aufbau dann zu langatmig für den Payoff. Und genau, das hat sich dann aber tatsächlich auch in meinem Rating-Video gespiegelt. Aber erzähl du erstmal, du hast es ja mitgebracht.
Ich würde dann fast schon eigentlich zu Obsession weitergehen.
Ja.
Weil das ist, finde ich, man kann es fast gar nicht sagen, aber das komplette Gegenteil. Also Curry Barker kommt ja auch aus der viel stärkeren Horror-Kurzfilm-Ecke. Und der spielt hier die komplette Klaviatur runter von klassischem, kompromisslosen Horror und geht noch viel stärker, eigentlich recht klar, in diesem Psycho-Horror rein. Also Blut, Jumpscares, teilweise, wie du es, glaube ich, letztens gesagt hast, so fast schon Torture-Porn oder sowas. Und das ist teilweise ja dann, wenn man so zuguckt, auch schwer auszuhalten. Und ich gehe auch komplett mit, die Indie Navarette, die hier die Nicke spielt, ne, liefert natürlich eine super krasse Performance. Also da kann man halt wirklich nichts sagen. Und insgesamt ist es dadurch, ich habe fast kaum was bis jetzt gesagt, aber ein sehr guter Horrorfilm, der deutlich mehr ist als ein einfacher Slasher. Im Gegensatz zu Backrooms zeigt aber Obsession natürlich in Anführungszeichen alles. Also die Gefahr ist früh klar. Und deswegen, also so, das ist ein bisschen so mein subjektiver Eindruck, deswegen langweile ich mich oft bei Horrorfilmen. Wenn ich weiß, was die Gefahr ist, dann nimmt es für mich immer so ein bisschen den Reiz beim Gucken, weil ich kenne dann die Leitplanken und den Spielraum und dann warte ich eigentlich nur noch als Zuschauer darauf, wie weit jetzt die Situation immer eskaliert.
Ja, ja, aber das ist ja das, womit ein klassischer Horrorfilm ja auch kokettiert, dass du glaubst, du hast die Spielregeln des Films verstanden Und dann lässt du dich auch im Zweifel darauf ein und findest das dann vielleicht auch ganz lustig. Gleichzeitig kannst du natürlich aber ein bisschen auch an der Nase herumgeführt werden. Und ich finde, das gelingt Obsession hier und da durchaus trotzdem noch.
Genau, also er macht vieles richtiger als so mancher eingefahrener Mitbewerber der letzten Jahre, sage ich mal vorsichtig. Aber ich dachte dann mir an ein, zwei Szenen so, okay, jetzt sieht man die Szene da, wie da jemand hinterm Lenkrad ne, so ein bisschen zu Matsch gehauen wird. Und dies und das, ich möchte jetzt nicht sagen Schema F, wie gesagt, der kombiniert es ja alles sehr gut, aber hat man natürlich alles so oder so schon mal gesehen. Was mich ein bisschen rausgebracht hat, im Gegensatz zu Indy Navarette, war halt Michael Johnson, der den Bär spielt, also die eigentliche zweite Hauptfigur. Die konnte mich so ein bisschen weniger überzeugen, was die Entscheidung angeht, was die Reaktion angeht. Es war für mich so ein kleines bisschen off im Gegensatz zu der Rolle von Nikki. Da hätte ich mir gewünscht, dass man, obwohl es schon sehr krass war, aber ich hätte mir irgendwie noch einen krasseren psychologischen Horror zwischen diesen beiden gewünscht oder dass man ihn an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hätte anders ausgespielt.
Er war halt auch nicht so der ganz klassische Protagonist, ne? Weil
kommt noch dazu, ja.
Er hat ja seinen eigenen Ballast, den die Figur, glaube ich, mitbringt.
Ja.
Also alles kaputte Figuren.
Ja. Und, und unterm Strich ist Obsession für mich der klassischere und objektiv vielleicht auch rundere Horrorfilm. Backrooms, wie gesagt, dagegen trifft eher meinen persönlichen Geschmack, weil die Angst so abstrakter bleibt und man nie genau weiß, woher das Unbehagen jetzt eigentlich kommt, was man vielleicht auch verspürt oder verspüren sollte. Also man wird komplett kalt gelassen oder kriegt so gar keine Connection hin. Aber wie gesagt, bei Obsession kannte ich relativ früh die Gefahr und dann habe ich es eher nur noch so beobachtend hingenommen. Und Backrooms bleibt im Gegensatz halt auch nach dem Abspann für mich interessanter. Vielleicht gucke ich jetzt doch nochmal die Kurzfilme ein Stück mehr und bin ein bisschen gespannter. Bei beiden soll ja ein Sequel jetzt schon in der Arbeit sein, was vielleicht später dann noch dazukommt. Also unterm Strich zwei gute Filme, völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Horror funktionieren kann. Backrooms gebe ich 3,5 von 5 Sterne mit, weil er mich dann eigentlich doch genug überzeugt hat. Aber ich immer noch denke, so wie du auch gerade gesagt hast mit dem Pacing-Problem, da ist noch Luft nach oben, aber ich würde schon irgendwie gern mehr sehen. Und Obsession ist für mich aber schon der stärkere, rundere Film. Du hast letztens, glaube ich, 4,5 von 5 gegeben. Da würde ich nicht ganz mitgeben. Ich würde ihn bei einer 4 von 5 Sternen einsortieren und es deckt sich ja so ein bisschen mit dem Internet. Das Internet rastet viel mehr bei Obsession aus, aber Backrooms solide bei einer 7,0 bei IMDb zum Beispiel. Von daher habe ich mich auch mit meiner Bewertung da ganz wohl gefühlt.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Backrooms tatsächlich 3 von 5 gegeben, weil bei mir sich tatsächlich nicht wirklich dieses große Interesse dann eingestellt hat, auch mit dem Twist am Ende sozusagen, dass ich sage, oh ja,
das hat sich gelohnt.
Jetzt muss ich direkt nachgucken, ob es einen zweiten Teil gibt und wann der kommt, weil ich sitze hier auf
heißen Kohlen.
Ja, nee, das war tatsächlich leider eher nicht so. Mhm. Das war aber bei Obsession auch nicht so. Mhm. Da brauche ich auch keinen zweiten Teil, weil die Nummer war in bester Romeo und Julia Manier zu Ende, würde ich mal fast sagen.
Ja.
Und von daher, ja, bin ich gespannt, was sie da zaubern. Aber klar, ne, wenn irgendwas gut ankommt, wird natürlich die Kuh gemolken.
Mhm. Ja, aber da treffen wir uns doch in der Mitte. Du hast Obsession 4,5 gegeben. Ich war bei Backrooms jetzt ein bisschen positiver. Ist alles ja noch nah beieinander.
Ja, spannend. Aber vielen Dank, dass du das einmal so in Kombination mitgebracht hast. War, glaube ich, nochmal ganz, ganz cool, weil das so die zwei relevanten Größen waren, wenn es um jetzt so das Horrorgenre ging in den letzten 12 Monaten, sage ich mal.
Ja, vor allem was den Hype anging jetzt, ne, die letzten Monate. Also die beiden waren ja quasi omnipräsent.
Korrekt. Stark.
Dann?
Sehr, sehr schön. Dann hätte ich gesagt, haben wir viel mitgebracht jetzt bei den Ruckzuck-Releases, aber wir müssen
halt
zu den
Ruckzuck-Releases können wir auch machen.
Ruckzuck-Reviews, aber Ruckzuck-Releases haben wir auch. Genau, so sieht's aus. Meine Güte.
Und wir gucken dann ein bisschen länger in die Zukunft, weil Alex hat mich mit der Meldung überrascht, dass er dieses Jahr in den Urlaub gehen will. Das heißt,
genau, so.
Wir werden die nächsten 4 Wochen, glaube ich, auf Sendepause gehen. Deswegen gucken wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft. Aber wir haben trotzdem nur jeweils 3 Releases für die nächsten Wochen mitgebracht, die uns am Herzen liegen. Und ich glaube, ich muss anfangen, richtig?
Korrekt.
Weil mein erster Pick ist Ricky Gervais' Alley Cats. Das ist quasi nochmal eine Art Nachklapp, weil die Serie kam jetzt schon am 7.8., also letzten Freitag, heraus. Ich habe jetzt nur die Sneak Peeks angeguckt, hatte noch keine Zeit, aber das, was ich gesehen habe, spricht wahrscheinlich nicht die Masse an, aber Animationsserie, es geht über Katzen und die haben eine relativ derbe Wortwahl, also typisch Ricky Gervais. Und ich fand es lustig, was ich bis jetzt gesehen habe und würde mir Staffel 1 auf Netflix zeitnah mal geben. Ich glaube, es sind so 8 Episoden, a 15 Minuten. Ich glaube, da muss man auch nicht so viel Zeit dann insgesamt aufwenden.
Ja, ich fand auch alles, was ich gesehen habe, sehr lustig, muss ich gestehen. Vermutlich, wie du gesagt hast, nicht für jedermann, aber sieht cool aus.
Ja, was hast du noch in der Pipeline?
Ja, ich muss tatsächlich nochmal die 4. Staffel Reacher mitbringen, die jetzt hier am 12.8. auf Prime startet. Die sind so, haben so ein bisschen abgebaut. Ich war von der 3. Staffel nicht mehr per se so wahnsinnig überzeugt. Ah. Und ich bin simpel gestrickt. Das Konzept Reacher funktioniert für mich und scheinbar auch für viele andere. Sonst würden wir jetzt hier nicht vom Release der 4. Staffel am 12.8. sprechen.
Das freut mich für dich, Alex. Aber du hast, glaube ich, direkt noch den nächsten Kandidaten mit. Und zwar für das Kino am 13.8.
Korrekt.
Richtig?
Korrekt. Da kommt nämlich The End of Oak Street ins Kino. Da haben wir bereits zu gesprochen.
Über den Trailer hatten wir da gesprochen.
Über den Trailer, genau. Anne Hathaway und Ewan McGregor als Eltern reisen in die Vergangenheit,
Paralleluniversum.
Paralleluniversum, alles das. Es ist auf jeden Fall ein CGI-lastiger Dino-Familien-Horror-Science-Fiction-Abenteuer-Thriller. Flievertüt.
Komödie, vielleicht wird noch ein One-Liner wissen.
Auch vielleicht. Ja, und deswegen, aus all diesen Gründen, würde ich gerne verstehen und wissen, was dieser Film ist.
Ja, haben wir schon bei der Traileranalyse gesagt, ne? Sehr interessant, schlecht greifbar. Hat es irgendwas mit Cloverfield zu tun? Wir wissen es nicht.
Das wäre auch geil, oder?
Weit aus dem Fenster gelehnt. Mal gucken. Gleicher Tag, da müssen wir dann quasi uns auftrennen, wenn wir in die Kinosäle laufen, kommt Exit 8 in die Kinos. Japanischer Film, der sich quasi dem Spiel annimmt, also der Verfilmung des Spiels, was vor 2 Jahren mittlerweile auch so seine Runden gedreht hat.
Mhm.
Da geht es um einen Mann, der in einem U-Bahn-Tunnel in einen räumlich-zeitlichen Loop gerät und dann da über Hinweise irgendwie wieder aus diesem intergalaktischen Wirrwarr entkommen muss. Also auch so ein bisschen Psycho-Krusel-Übersinnliches, auch so ein bisschen Backroom-Vibes, weil es eben jetzt in Innenräumen spielt. Aber ja, bin ich mal gespannt, weil das Spiel hatte an sich per se ja keinen Inhalt, so gesehen. Wenn man es mal, es war so ein ganz kleines runtergebackenes Indie-Game, wie man das in so eine Filmhandlung packt.
Mhm, cool. Ja, also bin ich auch interessiert, fand den Trailer auch gut. So, dann bin ich wieder dran. Am 17.8. startet auf HBO Max erste Staffel von Lanterns.
Natürlich.
Mit anderen Worten, DC Green Lantern Real-Verfilmung jetzt im Serienformat hier. Es gab einen ersten Trailer. Hm? Interessant. Es gab einen zweiten Trailer. Oh, okay. Fancy, fancy. Wenn man sich unsicher ist, ob man hier wirklich bekommt, was man möchte, dann empfehle ich den finalen, den 3. Trailer noch zu gucken.
Ja.
Wenn man aber nach den ersten beiden schon angemessen angefüttert ist, dann würde ich sagen, lasst ihn weg, lasst euch überraschen und macht euch keine Sorgen, ihr bekommt, glaube ich, alles, was ihr wollt, denn der 3. Trailer, der geht all in. Da ist mir fast schon zu viel drin gewesen, was den Scope und die Visual Effects und alles, was man vielleicht im ersten Trailer vermisst hat, was da gezeigt wird, bockt mich unfassbar, kannst du dir nicht vorstellen.
Ja,
Green Lantern, doch. Einer meiner Lieblings-Superhelden im DC-Universum, gab da richtig gute Animationsserien, auch Realverfilmung, Ryan Reynolds. Haben sie, und ich entschuldige mich bei den ZuhörerInnen dafür, bislang ja leider nur sehr erfolgreich maximal das Bett vollgeschissen.
Aber du wirst es schauen, go for it.
Auf jeden
Fall. Also finde ich super und bring's gerne mit bei den Reviews dann.
Yep.
Und damit,
zu dir.
Und damit schmeiße ich meinen letzten Eintrag in die Runde. Und zwar hier lokalpatriotisch, kommt am 3.9., möchte ich nochmal erwähnen. Bis dahin gehen wir nicht auf Sendung. Kommt Same Sun in die Kinos mit dem Fahrrad durch Afrika. Da geht's um Wiebke Lühmann, eine Freiburgerin, die ich in einem Interview schon mal abfilmen durfte. Eine junge Frau, die mit ihrem Fahrrad 20.000 Kilometer von Freiburg bis ans Kap der Guten Hoffnung gefahren ist. Und das war so ihre drittgrößte, also die dritte Bikepacking-Tour und gleichzeitig, glaube ich, die größte, genau. Und seitdem ist die Kollegin halt so ein bisschen auch medial im Aufschwung. Und was ich sehr interessant finde, den Film gab es hier in Freiburg schon zu sehen auf so einer Veranstaltung. Und das ist, glaube ich, nicht so ein Geplänkel über so, wow, stärker werden und gegen alle Widerstände, sondern sie spricht auch gleichzeitig, Mindset will ich jetzt nicht sagen, aber sie spricht in ihren Vorträgen und, glaube ich, auch in dem Film darüber, dass man eben sich nicht immer stark verkaufen muss, sondern dass man auch mal sagen kann, wenn es zu anstrengend ist, kann man auch mal aufhören oder drüber sprechen, dass es einem einfach nicht gut geht. Deswegen hat sie da, glaube ich, auch mittlerweile so eine unglaublich große Fanbase, weil sie halt sehr natürlich, bodenständig und ist und auch erzählt, man muss nicht immer höher, weiter, schneller, auch wenn sie es eigentlich ein bisschen mit ihrem Film und ihren Aktionen halt suggeriert. aber versucht die Leute, glaube ich, immer ein bisschen auch gut einzunorden und runterzuholen. Deswegen hier, kleine Empfehlung, jetzt auch die Kinoauswertung von Same Sun von und mit Wiebke Lühmann.
Cool, klingt auf jeden Fall spannend.
Next.
damit,
genau.
Ja, naja, was soll ich machen? Wir müssen ja hier Never Stop Stopping oder wie auch immer.
Ja, Never Stop Stopping, ja, finde ich gut.
Die News stehen tatsächlich an. Die sind kurz, mach dir keine Sorgen. Und ich würde die News gerne starten mit einer Frage.
Apropos Never Stop, Never Stopping?
Genau. Hast du mittlerweile Jurassic World Rebirth gesehen?
Habe ich das nicht schon irgendwo angerissen, dass ich den nachgeholt hätte?
Weiß es nicht mehr.
Ja, doch,
weiß
ich glaube, irgendwo habe ich es mal gedroppt, aber da war wahrscheinlich auch so ein.
Ich hatte es, glaube ich, auch gedroppt. Und
dann hat
das
beide gedroppt.
Einigermaßen bei mir ein mittlerer Verriss, leider.
Ja.
Trotz Gareth Edwards.
Ich glaube, du hast gesagt, dass der letzte Jurassic World Dominion, also da hatte ich ja gesagt, absoluter Schmutz, du hast gesagt, nicht gut und Rebirth erhofft dir nicht eine allzu hohe Verbesserung.
Ich muss gestehen, ich bleib dabei. Meiner Meinung nach ist Rebirth noch schwächer als Dominion.
Krass. Also,
yep.
Also ich glaube, Dominion, bleibe ich dabei, war für mich harter Schmutz. Rebirth fand ich auch nicht gut. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe ihm wahrscheinlich im Delirium wegen Gareth Edwards habe ich ihm 2,5 noch gegeben von 5.
Ja, ich habe 2 gegeben.
Ach so, na gut, dann sind wir nicht so weit auseinander. Dominion habe ich halt ein von 5 Sternen gegeben.
Ach nee, so wild fand ich es nicht.
Ja, doch, Schmutz. Doch, definitiv Schmutz.
So, jetzt muss ich nicht wundern, nachdem der ja trotzdem hier wieder eine 750 Millionen eingespielt hat, Rebirth, war ja klar, dass es eine Fortsetzung geben wird. Und jetzt haben wir die News bekommen, dass nicht Gareth Edwards mehr an die Klaviatur darf. Wegen kreativer Differenz noch nicht. Erklär uns das doch mal.
Oh, ich soll das jetzt erklären. Schmeißt er ja einfach den Ball rüber. Ich würde sagen, gut für ihn, weil wir ja auch gesagt haben.
Macht den Kalender frei, meinst du?
Macht erstens den Kalender frei für einen weiteren Creator-ähnlichen Beitrag vielleicht aus seiner Feder und reißt ihn vielleicht jetzt nicht in diesen Bewertungsstrudel. Wobei, ist ja egal, es sehen ja immer die Moneten. Ne? Also wenn du einen Film
Ich wollte gerade sagen, schlussendlich hat er alles richtig gemacht. Ne? Der Film ist bei den Kritikern komplett durchgefallen und war trotzdem ein Box-Office-Hit. Deswegen gibt es ja natürlich hier eine Fortsetzung. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch mit dem Rebirth-Film schlussendlich gar nicht so happy war?
Maybe. Er ist ja relativ kurzfristig rein, hat das Ding ja gefühlt in 2 Wochen abgedreht und nach 3 Monaten war es im Kino. Und dann war ja noch seine große Backstory, dass er das mit relativ wenig Budget jetzt trotzdem hat wieder so groß aussehen lassen.
Genau.
Aber wenn du merkst, dass das Web oder vielleicht die Kritiker oder die Zuschauenden letzten Endes sagen, das ist kein geiler Film vielleicht trotzdem. Obwohl die Einspielergebnisse was anderes sagen. Vielleicht ist es dann einfach geiler zu sagen, ich gebe mir den Stress nicht nochmal, nur damit dann das Internet sagt bei Reddit, das ist auch wieder nur so halbgarer Dreck.
Ich habe da tatsächlich so ein bisschen die gleichen Vibes, ein Stück weit zumindest, wie bei Edgar Wright und Ant-Man damals.
Mhm.
Ja, wo man sich auch Großes erhofft hat bei Marvel und dann sind sie getrennte Wege gegangen. Ja. Hier habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist es, dass er sagt, jo, lass uns doch mal was probieren. Und die haben gesagt, wieso? Das System funktioniert, ne? Die Gelddruckmaschine läuft, was ist los mit dir?
Das wäre leider der Worst Case. Das hat man ja so bei Godzilla und Rogue One auch immer so ein bisschen mitgehört.
Dass Never change a running system.
Dass er da eigentlich gerne mehr machen würde. Und er hat ja wirklich so an den größten Franchise jetzt mittlerweile gearbeitet. Also eben genau das, ne? Godzilla, Star Wars, jetzt Jurassic World. Und vielleicht da mal frischen Wind reinbringen, finde ich halt auch geil. Aber dann kommt wahrscheinlich jemand von den Studiobussen und sagt so, nee.
Genau, keine Experimente.
Keine Experimente. Die Kuh läuft über. Wir müssen sie einfach, wie du es vorhin schon gesagt hast, hier kräftig abmelken. Und dann
Ich gehe davon aus, die finden hier super schnell jemanden, der da liebend gerne einspringen wird. Ich befürchte dann aber für diese Fortsetzung erstmal per se weiterhin das Schlimmste, um ehrlich zu sein.
Ja, same. Also höchstens über den Durchschnitt wird das da, glaube ich, jetzt nicht kommen. Ich glaube, der Cast ist erstmal weiterhin bestätigt. Man will das jetzt, glaube ich, auch so als Trilogie weiterhin aufziehen. Aber who knows?
Dann lass uns doch zu den Trailern kommen und vielleicht zu einer Fortsetzung, die mich weit, weit, weit positiver stimmt.
Wir haben sogar so ein Double Pack, ne, habe ich hier gerade vorhin schon in der Anmoderation reingeworfen, damit wir vielleicht zügiger durchkommen. Wir haben jetzt 2 Sachen hier und ich nehme das schon mal vorweg. Nee, nehme ich nicht vorweg. Welche von beiden würdest du nehmen? Und ich versuche gerade dann gleich mal die andere dir zu pitchen oder den Zuschauenden.
Ist relativ simpel. Ich nehme natürlich den ersten Trailer für Blade Runner 2099.
Okay, und dann bleibt mir noch über als ähnliches Cyberpunk-Futter Neuromancer Staffel 1.
Yep.
Also die Romanverfilmung von 84, 85? Irgendwie sowas.
Das erste Buch.
Ja.
Der Trilogie. Blade Runner, wir haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Wir sehen Michelle Yeoh und Hunter Schäfer in den Hauptrollen. Fand ich beide sehr, sehr geil da. Gecastet erstmal und audiovisuell hat mir das wahnsinnig gut gefallen. Ich finde auch Cyberpunk 2049 von Villeneuve super underrated. Ist ja leider gefloppt im Kino. Finde ich immer noch mega. Das Original steht auch auf einem Podest und hatte absolut massive Bedenken hier, dass da so eine Serienarbeit ist. Und jetzt so nach Altered Carbon ein Stück weit oder vielleicht auch der Cyberpunk-Anime-Serie, das erste Mal, dass wir wieder so richtige Cyberpunk-Futter bekommen. Und Trailer hat mich mega angemacht. Und ich hoffe, dass es nicht nur der Trailer gut ist. Am 25. November startet die Nummer auf Prime. Und ich werde da sehr zeitnah dann auch dazu berichten.
Dann habe ich auf der anderen Seite jetzt Neuromancer. Und da habe ich jetzt gerade schon rausgehört, dass du da eigentlich auch in dem Thema besser bist, wenn du sagst, da gibt es eine Trilogie und so und so viele Bücher. Ja. Das ist jetzt eine Serie mit Callum Turner. Und das kommt über Apple TV. Kommt wesentlich später, erst im Januar, am 22. Januar 27 raus. Unter anderem spielt noch Brianna Middleton und Mark Strong mit. Und ich muss sagen, bei der Auswahl zwischen beiden fand ich Neuromancer audiovisuell halt schon wesentlich fetter und dicker, weil es ist Cyberpunk. Es wirkt, finde ich, von den Sets, Set Extension wirkt für mich schon mal ein Stück weit größer. Und dann ballern sie noch so einen krassen analogen Rausch-Look drauf, was ich so, glaube ich, in der Kombination, also hat man bis jetzt, glaube ich, weniger gesehen, weil es dadurch so ein gritty Sci-Fi-Look.
Ja, aber es wirkte ja trotzdem wesentlich klinischer und heller und
das stimmt.
Ein Stück weit kann man fast sagen, hatte den klassischen Apple TV Plus-Look.
Ja.
Ich weiß, was du meinst, und der Trailer ist gerade auch vom Editing super abgefahren und auch was die Kostüme zum Beispiel betrifft. Ich hatte so ein Stück weit eher fast Matrix-Vibes vom Look and Feel und fand, dass sie sich angenehm voneinander unterscheiden, ohne dass ich jetzt einem von beiden sozusagen den Vorsprung geben würde. Aber ich habe jetzt einen ganz, ganz großartigen Anlass, die Bücher noch wegzubimsen. Vorher.
Ja, ich musste dann auch dran denken, hat man das nicht schon mal verfilmt mit Keanu Reeves? Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann bin ich ja zum Schluss gekommen, nee, das war ja Johnny Mnemonic, aber ist auch aus dem William Gibson-Universum. Also war gar nicht so vorbei. Und er hat ja später noch Neo gemacht. Also es liegt alles so nebeneinander. Verrückt.
Das ist richtig.
Okay, aber dann bringst du quasi Ende November, maybe, Blade Runner-Rezension mit.
Wenn sie abgelaufen ist, die Serie.
Ja, wenn sie abgelaufen ist, dauert bei Primer dann ein paar Wochen. Oder Monate. Und Neuromancer kommt sowieso erst im Januar bei Apple TV.
D'accord.
Und jetzt haben wir nochmal so einen Doppelblock, und zwar zwei Actionfilme. Welchen davon würdest du da jetzt übernehmen? Können wir uns nochmal gegenseitig pitchen?
Ja, ich nehme direkt wieder den ersten, würde ich sagen.
Der da heißt?
Wenn du das nur hörst oder siehst oder liest, wir haben, und ich wusste ein Stück weit, dass er in der Mache ist, einen nach dem Battleship-Film kommt jetzt der Matchbox. Matchbox The Movie mit Achtung, John Cena in der Hauptrolle und Sam Richardson hat man schon mal gesehen. Und jetzt nach einer längeren Pause gefühlt sieht man mal wieder Jessica Biel. Schön.
Ja.
Genau. Der Starttermin hier ist, das ist noch wichtig zu erwähnen, keine Kinoauswertung, ist ein Apple TV-Produktion, kommt am 9. Oktober also auf die Plattform. Und ich habe mich gefragt, was zum Geier wollen die von mir mit einem Matchbox-Film? Wie willst du das machen? Und ich fand, die haben das irgendwie eigentlich ganz, ganz süß aufgezogen, so ein Stück weit. Also John Cena trifft sich mit seiner Jugendgang und es kommt dann so ein Stück weit zufällig dabei raus, dass er ein Geheimagent ist. Und weil sie einen netten Abend, so eine Reunion miteinander verbringen, dichtet man jetzt ihnen an, dass sie eine Gruppe sind, die, ich glaube, Nuklearsprengkörper gestohlen haben oder so und dann Staatsfeind Nummer 1 sind. Ich bin ehrlich mit dir. Ja. Fährt einer der Charaktere eine Triumph in diesem Trailer? Die Antwort ist ja. Werde ich den Film deshalb am 9. Oktober gucken, kannst du aber deinen zuckersüßen Arsch drauf verwetten, mein Lieber.
Schön. Ich muss sagen, ich konnte von dem Trailer mir leider gar nichts abgewinnen. Also ich muss
Kopf aus, Junge.
Kopf aus musst du schon irgendwie machen, aber es war okay, so Matchbox-Movie, habe ich jetzt Erwartungen irgendwie, also wie kann man das zusammenbringen? Und was ich jetzt kriege, und das fand ich von Apple TV jetzt auch ein bisschen ungewohnt, das ist für mich so ein typischer Streaming-Action- wir sagen nur bösartig, würden wir jetzt vielleicht eher bei Netflix oder Prime verorten, eher so ein billiger Actionfilm halt einfach ist. Also sieht nicht billig aus, das keineswegs, aber man klatscht jetzt einfach so eine Lizenz drauf, sagt so, da kommen Autos drin vor, also hat das ja den Matchbox-Bezug und dadurch soll das irgendwie funktionieren. Aber so dieser One-Liner, diese Charaktere, ist alles zusammengebaut, ist so super generisch. dass ich im Trailer dachte so, oh nee, uff.
Ich nehme deine Aussage zur Kenntnis,
ja.
Würde aber sagen, gebe ich in dem Moment auf deine Meinung nur so bedingt viel nach deiner Review von Family Plan.
Mhm.
Auch Apple TV, by the way. Und sage einfach mal, okay, vielleicht wird es ja ganz kurzweilig.
Ja, also mal gucken. Ich meine, da fliegt am Ende so ein LKW durch die Luft in 2-3 Einstellungen. Das fand ich sehr, sehr sexy. Würde ich gerne sehen, wie sie es gemacht haben und wie es aussieht.
Ich wollte gerade sagen, ein Stück weit fand ich sah all das, was du dann da noch siehst, wo du sagst, so mit CGI und tralala, das sah alles ein kleines bisschen noch eins besser aus als bei Netflix.
Ja, und vor allem ein Stück weit echter, ja. Also sind wir mal gespannt. Dann versuche ich dir jetzt mal den anderen Film aus diesem Double Pack noch zu pitchen. Und zwar Violent Night 2. Die Fortsetzung auch von Tommy Wirkula, der auch schon Violent Night Teil 1 gemacht hat. Und zwar vor 4 Jahren, 2022. Den hatte ich, glaube ich, damals hier eine Review dabei. Mhm. Und du hast ihn dann als Nachklapp mitgebracht und meinst so, huiuiui, da geht schon einiges ab, aber so richtig geil war's nicht. Und der flog ja schon so unter dem Radar, weil es sowieso ein Wirkula-Film ist. Und jetzt kriegen wir 4 Jahre später eine Fortsetzung.
Darf ich noch kurz fragen nochmal, was du geratet hast? Hast du das noch bei parat?
Da müsste ich nochmal gucken. Vielleicht kannst du da in der Zwischenzeit mal in einem Satz für unsere Zuhörer zusammenfassen, um was es eigentlich ging. In der Zeit gucke ich nochmal.
Genau, hier geht es jetzt tatsächlich darum, dass Santa, gespielt von David Harbour, sich auf der Naughty-Liste der Unartigen wiederfindet und seiner Kräfte sich entledigt wiederfindet und so ein Stück weit wieder den Weihnachtsspirit in sich selbst finden muss.
Mhm.
Und das passiert dann gleichzeitig mit, Scrooge findet ihn in einer Mall und da er sterblich ist und keine Superkräfte mehr hat, muss er sich da jetzt in FSK 18 Manier raus, Kevin allein zu Hause.
Das klingt sehr stark. Und es wird sogar die Weihnachtsfrau an die Seite gestellt in Form von Kristen Bell. Also man stoppt
ja, das
Cast
cool.
auf.
Ja.
Macht die Location größer und ich fand im Trailer, aber es war wahrscheinlich einfach kein FSK 18 Trailer, sah es mir so ein bisschen aus, als würde man das Ganze so ein kleines bisschen zurückfahren. David Harbour spielt sich wieder selbst, aber ist so, oh, das wollte ich nicht und oh, das geht mir jetzt vielleicht selbst ein bisschen zu weit und das war jetzt eher ein Unfall. Weißt du, was ich meine? So, sie stellen jetzt, glaube ich, ein bisschen besser dar und fahren die Gewalt
stimmt,
zurück.
Aber,
maybe?
Ja, aber es waren dafür auch wieder sehr exotische, wie bringen wir die Leute um die Ecke, Sequenzen dabei. Also mittlerweile ist es, glaube ich, so ein, wir nehmen das alle selber doch nicht mehr ernst. Wir haben jetzt einfach nur ein bisschen Spaß und suchen nach möglichst kreativen Varianten. Das kann sicherlich Spaß machen. Ich habe aber an keiner Stelle auf einen zweiten Film gewartet hier.
Das stimmt. Trotzdem kriegen wir ihn. Ich glaube, in Nordamerika kommt er am 24. in die Kinos. In Deutschland schon am 3. Dezember. Und wir werden sehen, wer ihn von uns vielleicht als erstes irgendwie abkriegt.
Ja, dann erzähl uns doch mal was zum neuen Film von Olivia Colman, Ronny.
Von Olivia Colman oder mit...
Also entschuldige, was habe ich gesagt? Mit Olivia Colman.
Mit Olivia Colman. Und zwar der Film Wicker. Den hatte ich im Intro schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar, um was geht's? Geht so ein bisschen um mittelalterliches Setting und Olivia Colman lebt als Fischerfrau in einem Dorf und wünscht sich vom ortsansässigen Korb.
Vom ortsansässigen Peter Dinklage.
Peter Dinklage als Korbmacher einen Ehemann. Und der sagt, ja, mach ich dir. Und faltet ihr dann, wie nennt man das denn nochmal? Flechtet ihr einen Ehemann aus Korb und Holz zusammen.
Der geflochtener dann Alexander Skarsgård.
Ein geflochtener Alexander Skarsgård. Dankeschön. Und der ist nicht nur adrett anzusehen und sehr übernatürlich, sondern auch ein exzellenter Liebhaber im Bett. Das wird einem zumindest mehrmals im Film von vorn bis hinten widergespiegelt. Das ist nur das, was mir anscheinend da mitgeteilt wurde.
Oh ja.
Oh ja. Und also so ein bisschen, ja, so eine bizarre Mittelalter-Groteske.
Ja.
Ja?
Ja, schon so.
Was hast du gesehen?
Also, ja, ähnlich. Schwierig, fand ich. Keine Ahnung, was da jetzt genau der Plot sein soll. Also, wenn du es in Spielfilmlänge vor allem präsentierst.
Ja.
Olivia Colman als traurige alte Frau, die dann aber nochmal aufblüht. Und, ja, keine Ahnung. Und alle, weiß ich nicht, Mägde und Frauen des Dorfes neidisch macht. Und scheinbar wird das dann in bester, weiß ich nicht, Frankenstein-Manier vielleicht auch ein bisschen eskalieren dann noch. Keine Ahnung. Also, der Trailer schaukelt sich ja auch hoch so ein bisschen.
Ja, ja. Hast recht.
Und ich weiß nicht, ob er dann für mich dann wieder schlussendlich ein bisschen über die Stränge schlägt. Zu sehr. Keine Ahnung. Weiß auch nicht.
Ja,
mal gucken.
Weiß auch nicht so richtig. Wir müssen uns auf jeden Fall auch hier noch ein bisschen gedulden für Deutschland. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist er jetzt für den 11. Februar anvisiert? Also dauert noch einen Schluck. Genau, ich glaube, in den USA gab es einen früheren Start, schon diesen Herbst. Müssen wir einfach mal schauen, wann das Ding zu uns rüberflutscht. Aber ja, ich bin interessiert. Und dann darfst du gerne mal noch hier, das ist glaube ich auch bei dir wieder ein heißes Eisen, den nächsten Eintrag hier nochmal runterbeten.
Ja, was soll ich da sagen? Mike Flanagan is back, baby.
Again.
Oh ja, again. Es wird großartig. Wir haben einen ersten, ich sag mal, einen kleinen Teaser für Carrie, die neue Serie. Jetzt hier diesmal nicht in eine Produktion von Netflix, sondern wir wissen ja, er ist jetzt, hat die Lager gewechselt, hat einen großen Vertrag unterschrieben bei Prime. Am 7. Oktober geht's los und ja, Carrie, es ist genau das, was du denkst, was es ist. Es ist eine Stephen King Neuinterpretation, diesmal nicht in Spielfilmformat, wo wir das ja schon, ich würde fast vorsichtig sagen, diverse Male hatten, sondern jetzt im Serienformat. Und ja, er wird unmöglich hier jetzt auf einmal ins Klo greifen. Aber man sieht noch nicht so wahnsinnig viel. Man kennt, glaube ich, ein Stück weit die Handlung. Die Frage ist tatsächlich, wie sie die Figuren noch so weiter ausschmücken.
Ich bin ein bisschen gespannt. Wir haben jetzt zwei, ich möchte sagen, gute Filme, also das Original von Brian De Palma und den letzten Eintrag jetzt mit der Chloe Grace Moretz, fand ich gutes Remake. Ich meine, der Film läuft auf eine mehr oder weniger zentrale Eskalation hinaus.
Naja, wie das Buch letztlich, ne?
Ich muss ein bisschen an Midnight Mass denken. Ich meine, da hat sich das ja auch zum Schluss dann eher hoch eskaliert und da hat es ja funktioniert, auch wenn es mich nicht so 100% abgeholt hat, aber ja. Würde das einfach auch hier in deine Hände geben.
Mhm, das kannst du vertrauensvoll tun.
Und dann haben wir noch eins, nicht zu verwechseln mit Prime Video, sondern einfach nur Prime Time. Das ist ein neuer Film, der kommt schon relativ flott in die Kinos und zwar am 24. September, unter anderem mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Nebenbei noch Phoebe Bridgers und Merritt Weaver. Und was hast du denn hier gesehen, Alex? Fangen wir mal audiovisuell an vielleicht.
Audiovisuell habe ich hier tatsächlich den Versuch bekommen, ich habe zu meiner Frau gesagt, die haben hier sowas von den 90s-Look eingefangen bekommen, dass man ein Stück weit hätte auch Sharon Stone oder Michael Douglas durchs Bild hätte wackeln sehen können. Das haben sie unheimlich gut hingekriegt, finde ich. Auch was so die Outfits, die Ausleuchtungen, all das irgendwie bringt das so ein Stück weit rüber. Es gibt noch so ein bisschen Spice, die Handlung noch mit realen Events in Verbindung zu bringen im Trailer. Und ich weiß nicht genau, worum es schlussendlich geht. Ja, also Robert Pattinson versucht, glaube ich, Leute in prekäre Situationen zu locken, um große Einschaltquote zu bringen. Ne? Also es geht um irgendwelche Sexualstraftäter, die sich mit Minderjährigen treffen möchten. Und ich glaube, er überspannt da den Bogen vielleicht irgendwann so ein kleines bisschen in seiner Gier nach Einschaltquote.
Das ist auf jeden Fall so.
Wollte ich jetzt mal zusammenfassen.
Das wird zumindest suggeriert und es basiert ja auf wahren Tatsachen. Also er spielt Chris Hansen und den hat es ja Anfang der 2000er tatsächlich gegeben bei NBC Dateline.
Ja, genau.
Dass sie eigentlich...
Dateline, genau.
Dass sie letzten Endes, also sie haben es nicht als pädophil getarnt, aber so sexuell verwirrte Menschen mit jungen Schauspielern in Apartments oder Hotels gelockt haben, alles live on TV oder live on Tape, wie auch immer, um daraus dann quotenfähiges TV-Material zu machen. Genau, und hier wird es, glaube ich, ein bisschen stilisiert, dass er da quasi einen Schritt zu weit geht und sich da quasi als Kleriker oder was auftut, um dann quasi die Welt von allen diesen bösen Leuten zu befreien. Und sah schon sehr, hatte schon was, irgendwas psychosoziopathisches.
Ja, sah nach einer typischen Christian Bale-Rolle eigentlich aus. Und von daher kann man wahrscheinlich Robert Pattinson hier direkt mal ein Karrierehoch, die beste Leistung bisher bescheinigen.
Ja, ich meine, den Batman hat er ihn ja schon abgeluchst, warum auch nicht andere Rollen?
Ja, genau. Nee, aber Film war ja, glaube ich, schon wieder tafelbehaftet. Film, Trailer.
Ja, ja.
Absolut überflüssig. War ein guter Trailer. Audiovisuell spannend.
Ja.
Lass doch gut sein.
Genau, ist auf jeden Fall ein interessantes Ding und 24. September ist ja nun wirklich nicht mehr lange hin.
So ist es.
Und damit sind wir wieder am Ende der Sendung. Schnell sind wir auf jeden Fall hier wieder durchgestiefelt.
Immer.
Dann, für alle, die gern mehr Tempo hätten oder denen es vielleicht zu schnell war, schreibt uns gerne mal, tretet mit uns in Kontakt, wenn wir vielleicht irgendwas gemeinsam nochmal in Ruhe mit euch durchgehen sollen. Ihr findet uns zum Beispiel auf den sozialen Medien unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Gerne auch den gleichnamigen Hashtag benutzen.
Insert Podcast.
Und dann, da würden wir uns sehr drüber freuen, 5 Sterne bei Spotify oder iTunes bei dieser direkt abonnieren, einen Kommentar noch schreiben. Wir freuen uns über jede Interaktion.
So ist das. Wir werden es nicht müde zu erwähnen, nee. Auch nach 233 Episoden. Und ich werde nicht müde zu sagen, vielen lieben Dank an dich, Ronny. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vollgepackte Sendung. Und vielen Dank an alle ZuhörerInnen da draußen. Und ich sage erstmal ganz unverbindlich bis zum nächsten Mal. Kleines Sommerpäuschen.
Kleines Sommerloch.
Aber
ja.
Genau.
Legt die Füße hoch, cremt euch ein und
wir werden zurückkehren.
Steht es durch, genau. Vielen Dank auch dir. Bis dahin.
Bye, bye.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.